Hat's Quattro, hallo?
Ich sitz so unbequem.
Das ist, weil du dir eine Arsch-OP unterzogen hast.
Endlich ein dicker Po. Ja. Po ist ja jetzt die neue Brust.
Ist so, oder?
Ich würde sagen, ja. Also so beliebt war Po noch nie.
Das ist alles wegen Kim K. Dash.
Kim K. Dash.
K. Dash, richtig. Ja, wie teuer war die OP?
Keine
oder Ahnung. Hast du dir Zement selber reingemacht?
Oh Gott, ja, hör mir bloß auf. Das machen doch viele.
Das machen Menschen.
Ja.
Ich denke mir auch, wenn man sich Zement in die Titten macht, dann weiß man doch früher oder später, dass die richtig schön hängen, oder?
Weil das so schwer ist.
Ja.
Ja, kann sein.
Das ist doch dumm wie Sau.
Haben wir schon mal drüber geredet, würdest du in irgendeiner Schönheits-OP machen?
Ja, Arsch halt, so wie du.
Sonst? Weil du neidisch bist, jetzt wo du es gesehen hast.
Nee, wenn, dann würde ich mir vielleicht im Alter so, wenn ich so ein hängendes Kinn kriege, das würde ich mir vielleicht so ein bisschen straffen lassen.
Genau das hat meine Schwester auch gesagt, aber sie würde es jetzt schon machen. Sie hasst ihr Doppelkinn, wie sie es nennt, oder weiß ich nicht. Hasst sie, das würde sie machen.
Ja. Das kann ich sogar verstehen.
Wie Bastian Pastewka.
Ah, der hat ja so ein fliehendes Kinn, ne?
Ja, ja, genau. Aber so richtig Turtle-mäßig.
Wie, aber der hat sich operieren lassen?
Nee, der macht da selber mal Witze drüber.
Ja, ist wahrscheinlich auch das Beste, wie man damit umgeht. Ist auch günstiger.
Ist auch lustiger, ne?
Ja, und günstig.
Aber gut, ja, als Mann kann es ja auch hässlich sein, als Frau nicht.
You got a point there.
Ach ja, herzlich willkommen bei Harz Quattro, eurem Lieblingspodcast. Für euch im Studio Dawn und Viola.
Hey.
Ja, und wie immer gibt es vier Fragen, zwei von mir, zwei von Dawn, die wir dann erörtern werden. Jetzt aber mal zu den aktuellen Dingen, Dawn, wie geht's?
Ja, was soll man sagen, ne? Ein Glück war ich nicht auf dem Coachella.
Oh, was das für eine Veranstaltung, ne? Ich glaube, da hat keiner Spaß. Also für die Leute, die es nicht wissen, wie spricht man das aus? Coachella.
Ja.
Coachella ist ja die It-Veranstaltung des Jahres mittlerweile geworden. Ich glaube, außerhalb von L.A. findet die statt. In der Wüste ein Festival, wo nur Promis aus der ganzen Welt quasi kommen. Promis und Influencer.
Und da wird abgestylt ohne Ende.
Ja, und da wird eigentlich nur Fotos gemacht. Aber ich habe so ein paar, weil mich das auch immer so ein bisschen interessiert, ein paar YouTube-Videos gesehen von Leuten, die da waren und die halt gesagt haben, ein Drink kostet, glaube ich, so ein wirklich ein kleiner Becher, 01 oder 02, kostet $14. Und da ist aber so kaum Alkohol drin. Also du schmeckst den wirklich gar nicht. Und die ganzen Bedingungen sind da mega kacke. Also du läufst halt, bis du aufs Festivalgelände kommst, ich glaube 2 Meilen oder so. Und alles richtig kacke. Und die Karte kostet, glaube ich, mittlerweile $1,000.
Nein.
Ja, ja.
Naja, wenn man sich's leisten kann, dann sind es vielleicht alles nur Peanuts, so wie für uns, weiß ich nicht.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall, glaube ich, hat da echt keiner Spaß. Wirklich niemand.
Aber alle tun so.
Ja, alle tun so. Aber ich glaube, da hat niemand Spaß.
Was glaubst du, ist geiler? Coachella oder Fyre Festival?
Ja, was sind das für eine Frage? Jeder, der beim Fyre Festival war, weiß, wie krass das war.
Ja, und jeder, der nicht dabei war, hat hoffentlich die Doku auf Netflix gesehen.
Die ist immer noch Thema bei uns.
Aha, weil das war einfach epic.
Oh, Fyre Festival. Ja, aber da sieht man mal, was so ein paar scheiß Promis oder Influencer ausmachen mittlerweile.
It's not reality. Mm-mm.
Ja. Ja, sonst, was war los? Hannelore Elsner ist gestorben.
Ja, yeah, she died. Hast du die schönen Videos auf YouTube gesehen, wo sie mal auf so einer Filmpremiere war? Und zu diesem Film, wo sie, zu diesem Bushido-Film.
Ja, da hat sie seine Mutter gespielt, ne?
Genau. Und dann wurde sie auf der Premierenfeier, quasi auf dem roten Teppich, von einem Interviewer gefragt, ja, wie wäre das denn für sie gewesen, wenn ihr Sohn angefangen hätte, mit Drogen zu dealen? Und die war halt richtig drupp. Also man merkt es halt, also wahrscheinlich war die einfach selber krass auf Koks. Die war so, was? Also ich weiß nicht genau, was ich dann gemacht hätte, aber das ist ja auch eine Rolle, ne? Das müssen Sie mal verstehen. Das ist einfach eine Rolle. Die war so richtig weird.
Was? Das muss ich mir mal anschauen.
Das ist mal wieder ein Hartz-Quadro-Tipp. Eine Lore Elzner Koks eingeben, dann kommt das.
Ist das krass.
Mhm.
Naja gut, 60 Jahre Filmgeschäft, was willst du sonst machen?
Eben.
Würde ich auch anfangen zu koksen bei den ganzen Affen.
Und das Geile war, ihr Sohn, den hat, das ist ja ein Produkt aus ihrer Ehe mit Dieter Wedel, den wir ja, ja mittlerweile als schön Sexual Molester kennen. Entstanden, der Sohn, und der stand halt im Hintergrund, und dann, der hatte so ein richtig hässliches Lippenpiercing, so eins hatte ich früher auch mal, so an der Seite, und er stand halt einfach nur und hat keine Miene verzogen, und seine Mutter hat richtig peinlich halt irgendwie abgelabert.
Ja gut, der war wahrscheinlich selber gut auf Koks.
Jutrup, auf jeden Fall.
Ich hab in Berlin vor ein paar Tagen in der U-Bahn habe ich auch zwei Leute gesehen, die waren so hart auf Ecstasy. Das war schon wieder so lustig. Aber gut, halt so Berliner Hipster, muss man sich keine Sorgen machen. Die wissen da schon, was sie tun. Aber die sind so abgegangen, beide mit so einem Kaugummi im Mund.
Oh nein.
Es war so lustig.
Zu welcher Tageszeit war das?
Es war so 1 Uhr nachts oder so.
Ah ja, okay.
Aber die waren so jenseits von Gut und Böse, haben die ihren Trip da geschoben. Es war sehr lustig mit anzusehen. Ja, irgendwie, es ist ja noch jemand gestorben. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der hatte einen von Dandy Diary. Das war wie so eine Art Fashion-Blog. Quasi der erste, ich glaube mit der erste wirkliche Fashion-Blog von Männern, den es gab.
Aha.
Und da war einer der Gründer, Karl Jakob Haupt heißt der, und die waren in Berlin relativ bekannt, weil die auch immer so, die haben immer so ganz witzige Aktionen gemacht, die haben irgendwie mal so einen Flitzer über eine Deutsche und Gabbana Fashion Show Laufsteg so rennen lassen und solche Sachen, weil die haben immer ganz witzige Sachen irgendwie gemacht. Und auch irgendwie immer schon auch viel Kritik an der aktuellen Modebranche geübt mit ihren Bedingungen und weiß ich nicht. Und sich auch sehr viel einfach lustig gemacht über solche Sachen. Mhm. Und der, ja, war 34 und ist auch gestorben an Krebs. Und das hat mich irgendwie auch, ja, schon irgendwie auch berührt, weil, weiß ich nicht, der, irgendwie hab ich die letzten Jahre schon immer gedacht, der sieht richtig fettig aus. Und ich habe immer gedacht, der nimmt halt hardcore Drogen oder so. Aber jetzt kam irgendwie raus, dass der seit 3 Jahren Krebs hatte.
Ah, okay.
Und ja, es gibt so einen Podcast auch von ihm, oder wo er halt eingeladen war, als Gast von der Website Mit Vergnügen heißt die. Ich glaube, das gibt's für jede Stadt auch immer. Und da hat er irgendwie so sehr erzählt, wie sehr er sein Leben genießt und dass ihm Geld eigentlich gar nichts bedeutet und solche Sachen. Ich glaube halt auch, weil er schon damals, als er da eingeladen war, schon auf jeden Fall krank war und so. Und ganz am Schluss hat er aber so irgendwie auch so einen Punkt, über den wir immer viel reden, so gesagt, dass er so das Gefühl hat, dass unsere Generation oder unsere Zeit, dass wir auf so ein Ende zusteuern, so, oder auf eine ganz große Umwandlung, weil wir so in so abartigen Verhältnissen mittlerweile leben, die aber schon relativ lange so gehen, und dass er glaubt, dass sich das irgendwann ganz krass ändern wird.
Mhm.
Und das war irgendwie, ja, ist mir sehr hängen geblieben. Oder das ist ja auch so, oder das ist ein Gefühl, was ich total gut nachvollziehen kann, voll. Und was mir auch einfach total so geht. Ja.
Und der ist jetzt am Wochenende oder wann
ist der gestorben? Der ist kein Freitag, glaube ich, gestorben, okay. Ja. Ja, krass einfach sowas in so jungen Jahren, aber ja.
Ja, schön, wir sind am Tiefpunkt.
Okay, wir sollten jetzt mal anfangen, ne?
Ja, damit wir fangen jetzt mal an.
Ich fange mal an, weil wir ja schon über Coachella, Gott, ich weiß nicht, Coachella, so spricht man das aus, gesprochen haben. Was sind denn so deine Festivalerfahrungen, beziehungsweise hast du Tipps und Tricks? Die Festivalsaison geht ja jetzt auch bei uns los. Was empfiehlst du da?
nicht hingehen.
Wirklich?
Nein.
Wirklich,
nein.
Weil es gibt so Leute, die gehen ja wirklich gar nicht auf Festivals, aber...
Nee, ach Quatsch. Nee, also ich muss schon sagen, natürlich früher fand ich das alles viel, viel geiler. So meine erste Festivalerfahrung war das Hurricane Festival in Schesel, das ist in Niedersachsen. Das ist so ein Rockfestival, so mit 17 war ich da das erste Mal. Und das ist natürlich so ein total kommerzielles Ding. Es gibt ja diese ganzen kommerziellen Festivals, Hurricane, Southside, Rock am Ring, Rock im Park, Summer Jam und Reggae da und hier. Und dann, weiß ich nicht, Melt würde ich mittlerweile auch dazu zählen.
Auf jeden Fall,
Lollapalooza ja. In Berlin und so. Und dann gibt's hier natürlich auch noch diese ganzen kleineren, eher so technolastigen Festivals, die halt nicht so bekannt sind und dadurch nicht so kommerziell und natürlich auch so ein bisschen irgendwie freier ausgerichtet sind. Was halt bei so großen kommerziellen Festivals, was mich halt immer total abgefuckt hat, dass du dann halt irgendwie erstmal, wenn du aufs Festivalgelände willst, noch irgendwie so durch so eine Kontrolle musst, dass du halt auch keine Getränke dabei hast, damit du auch da schön kaufst und so. Und das macht es natürlich, zumal die Eintrittskarten eh sehr teuer sind, weil das immer ein sehr bekanntes Line-up ist, nochmal viel, viel teurer. Und irgendwann, weiß ich nicht, so mit 20 oder so bin ich dann auch nicht mehr zu solchen Festivals hingegangen. Einmal haben wir uns noch beim Hurricane reingeschmuggelt, haben wir uns so die Bändchen gefälscht. Bei mir hat's geklappt, bei meiner Freundin, mit der ich da war, leider nicht.
Oh nein.
Deswegen musste ich dann nach 2 Stunden wieder da raus. Das war so ein bisschen nervig, aber gut, so war das halt.
Wie habt ihr die denn gefälscht?
Ja, wir wussten halt, wie die farblich ungefähr aussehen.
Ja.
Die waren so bläulich und wir hatten halt einen Stoff, glücklicherweise, der diesem Stoff sehr ähnlich sah. Und dann hatten wir so Metalldinger, weil ihr Vater so eine Werkstatt hatte, dass man das halt auch so schließen konnte und dass es halt schon auch wie so ein Festivalverschluss aussah.
Ja.
So, das Blöde war eigentlich, dass wir da fett mit schwarzem Edding Hurricane draufgeschrieben haben.
Wie geil.
Richtig doof. Aber gut, bei mir hat's funktioniert, bei ihr halt leider nicht. Genau, da musste ich dann schnell wieder gehen. Aber genau, das war so quasi das letzte Mal, dass ich auf so einem Festival war. Und ansonsten war ich halt schon dann eher auf so Festivals wie die Fusion, die ich mittlerweile auch nicht mehr geil fand. Ich war das erste Mal 2007 auf der Fusion und da muss ich halt sagen, das war echt so ein bisschen revolutionary, weil es war halt unglaublich sauber. Keiner hat seinen Müll liegen lassen. Es war super friedlich, super entspannt. Das letzte Mal, als ich da war, 2013, war das halt eine ganz andere Nummer. Da war es halt auch einfach nur so ein Abschießballer-Ekel-Festival. Mittlerweile haben die das, glaube ich, wieder eingedämmt, weil die halt auch gemerkt haben, okay, das ist eigentlich nicht mehr so der Spirit, den wir verfolgen. Und deswegen haben die dann so ihre Karten limitiert und machen jetzt halt immer eine Verlosung, sodass du halt auch keine Karten einfach so kaufen kannst, sondern dass du halt in so einen Lostopf quasi dich einschreiben musst. Und wenn du Glück hast, kriegst du ein Ticket. Ja, so, aber irgendwie hat mir das so ein bisschen die Lust auf die Fusion zum Beispiel verdorben. Und ansonsten, wo war ich noch? Nation of Gondwana, das ist in Gondwana.
Ach,
das
ja, genau.
Ist in der Nähe von Berlin.
Ja.
Es ist klein, das ist ganz nett, aber da, diese kleinen Techno-Festivals, da sind halt auch schon natürlich immer Leute unterwegs, die halt einfach sehr, sehr, sehr viele Drogen nehmen. Und das ist, muss man halt mögen oder nicht. Ich fand es halt ein bisschen unangenehm irgendwie.
Das ist ja mittlerweile in Berlin unvermeidbar oder im Umkreis Berlin, wenn da Festivals sind. Also wie halt auch bei der Fusion irgendwie.
Ja, genau, genau. Und dann, wo war ich? Letztes Jahr war ich auf einem Festival, das heißt Camp Tipsy. Das ist so ein sehr, sehr freies Festival. Da kannst du eigentlich, glaube ich, auch aufs Festivalgelände ohne Eintritt zu bezahlen. Das war ganz entspannt. So. Da ist aber allerdings mein Tipp, wenn man pissen muss, nachts und nicht aufs Dixie will und irgendwo ins Gebüsch geht, Taschenlampe an, weil vielleicht tritt man da in Löcher rein und verstaucht sich den Fuß. Das ist unangenehm.
Oh no, stimmt, das ist passiert.
Ja, das ist einem, mit dem wir da waren, leider passiert, das war.
Und dann war es
nicht so schön. Ja, genau. Ja, ansonsten sage ich immer viel Klopapier selber mit dabei haben, am besten immer an der Person führen, immer an der Frau haben oder am Mann. Hygiene und Feuchttücher sind meine besten Freunde auf solchen Festivals immer gewesen. Und ja.
Ja, das Ding ist halt auch bei diesem ganzen Festival, wo die Leute mittlerweile so viele Drogen nehmen, dass die Leute halt richtig am Abscheißen sind. Da wird ihr Schissen ohne Ende.
Das stimmt natürlich und das ist richtig widerlich. Ja. Musst du auch gucken, dass du nicht irgendwo auf dem Weg zum Zelt, wenn es dunkel ist, in eine Tretmine trittst.
ja, genau. Obacht.
Obacht, richtig. Das ist halt dann widerlich. Nö, aber was kann man ansonsten? Was sind deine Festivalerfahrungen?
Dreimal war ich auf dem Festival, ja. Das erste Mal, da war ich auch noch sehr jung, da war ich ja auf so einem Reggae-Festival. Mm. Ich glaube, was hast du vorhin gesagt? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das heißt.
Es gibt ja so eins am Chiemsee, dann Summer Jam.
Summer Jam war das, glaube ich. Ja. Ich glaube, das war das. Das war aber schon schön. Also da war ein schöner Spirit, so sage ich jetzt mal. Und darum geht's ja, oder ich finde, genau sowas geht halt irgendwie verloren bei so einem Festival, wo die Leute so hart viel Drogen vielleicht nehmen. Ich weiß nicht, kann man so auch nicht unterschreiben. Aber da waren die Leute alle super nett und friedlich und zwar auch ein super schöner Ort. Und das war schön. Und dann war ich eben zweimal auf dem Melt.
Ah ja.
Und war das eher Rock und dann kam Techno? Ich weiß nicht.
Wahrscheinlich.
Ja, irgendwie so.
So Indie und dann ist es so eher so zum Techno.
Und da war das erste Mal, wo ich da war, da war es richtig schön. Ich weiß nicht, das war irgendwie ein paar Tage richtig, richtig schön. Und das zweite Mal, als ich da war, war irgendwie nicht so geil. Da waren wir auch nicht so eine gute Gruppe von Leuten und es war irgendwie ein bisschen seltsam. Es kommt ja auch immer drauf an, mit wem fährst du dahin.
Total, damit steht und fällt das
genau,
ja auch.
Genau, genau. Und irgendwie waren wir da eine zu große Gruppe und wir haben irgendwie Freunde mitgenommen und sind dann auf andere Freunde von uns getroffen und die Gruppe hat sich nicht so zusammengeschlossen. Es war ganz komisch, es hat einfach nicht geklappt. Und ja, ich weiß nicht, ich würde schon nochmal auf ein Festival fahren, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich auch so ein bisschen zu... Ja, mich nervt es dann, wenn ich dann ein paar Tage keine richtige Toilette oder eine Dusche habe oder auch nur scheiße schlafe. Irgendwann regt mich das echt auf. Da werde ich dann zickig.
Mhm.
Ja.
Ja, das hat man halt einfach leider nicht.
Ja. Aber ja, keine Ahnung. Irgendwann stresst mich halt auch dieses, also 3 Tage durchsaufen oder so, das wird für mich einfach dann irgendwann echt anstrengend.
Das ist auch anstrengend. Ja. Ah, ich habe einmal, weil auf der Fusion war das früher immer so, dass man da noch arbeiten konnte. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile auch noch so ist. Und da hatten die dann so Fusionellas. Das sind quasi so Urinellas für Frauen. Das sind so Pappgeräte.
Ja.
Und die kannst du dir dann unten an die Vagina halten und dann kannst du quasi im Stehen pissen als Frau. Und ich habe halt 6 Stunden Fusionellas verteilt. weil man hat 30 Euro wieder gekriegt. Ich glaube, das Ticket hat 60 oder so gekostet. Und ich dachte mir, komm, natürlich mache ich das.
Ja.
Und dann sind die Frauen, das war so lustig, dann, wenn es dann irgendwie später alle voll waren. Oh, das ist so toll. Hast du die erfunden? Ja, natürlich. Wer sonst?
Geil. Ach ja.
Ja, aber ansonsten.
Ja, planst du dieses Jahr auf ein Festival zu gehen?
Ich hatte jetzt irgendwie ein paar Freunde von mir überlegen, auf das Nacht digital zu gehen. Das ist zwischen Leipzig und Dresden. Kostet aber so ein Ticket 120 Euro.
Das ist einfach zu viel. Teuer.
Ist voll teuer, ja. Das ist wohl auch das letzte Mal, dass dieses Festival sein wird. Aber irgendwie denke ich mir so, ich weiß nicht, ob es mir das wert ist. So.
Ja.
Weil
darum geht, genau, das ist bei mir halt mittlerweile auch, weil wir auch ein paar Freunde hatten, die so gefragt haben, ob wir auf ein Festival mitfahren wollen und wo ich mir dann auch schon dachte, das war teilweise noch teurer, irgendein Festival in Kroatien, wo ich mir halt denke, okay, dann gebe ich da so viel Geld aus, um mich da 3-4 Tage lang abzuschießen und habe davon dann auch nicht so viel.
Nee, ich finde halt so mittlerweile so, wenn man am Freitag hinfährt, dann hat man Freitag einen guten Abend, eine gute Nacht, schießt sich vielleicht ab. Samstag ist man dann halt so ein bisschen, muss man irgendwie klarkommen. Samstagabend kann man noch ein bisschen feiern gehen oder zum Beispiel auf diesem Festival, wo ich letztes Jahr war, gab es auch ein Kino, da liefen dann halt so Filme. Das fand ich dann ganz geil, da habe ich mich so hingechillt. Und dann am Sonntag fährt man wieder entspannt zurück so.
Ja.
Also, aber wenn das dann irgendwie 120 Euro kostet, dann finde ich es ein bisschen too much. Und wenn es so 40, 50, das ist ja total okay. Aber ja, man muss halt irgendwie, wenn man halt nicht so Bock hat auf dieses Durchparty machen, ist halt echt die Frage, lohnt sich das überhaupt? Oder machst du einfach mal so einen netten Ausflug in die Natur mit deinen Freunden, ohne auf dem
Festival zu kommen? Und schmeißt dir da LSD ein.
Richtig.
Na, why not?
Und nimmst deine Boombox mit oder was? Naja, keine Ahnung.
Es geht ja auch irgendwie halt auch nicht mehr so viel, um irgendwelche Künstler zu sehen oder weiß ich nicht.
Nee, gar nicht. Halt, das ist dann halt eher schon so auf so Festivals wie, weiß ich nicht, Rock am Ring oder so.
Ja, stimmt. Wo dann so halbtote Rocker kommen.
Wo du dann irgendwie 8 Stunden ganz vorne stehst, weil du unbedingt diese eine Band sehen musst und da schon reinpisst. Das habe ich einmal gemacht, das fällt mir ein. Da war ich auf dem Haldern Pop. Das ist so irgendwo in Westdeutschland, Nordrhein-Westfalen oder Rheinland, irgendwo in der Nähe zu Holland. Und dann kam Beirut. Mhm. Und ich wollte die unbedingt sehen. Und ich war schon richtig schön voll und musste ganz doll pinkeln. Habe mich einfach Hose runter hingekniet und abgepisst.
Und was haben die Leute gesagt?
Hat keiner gecheckt, ne? War halt auch schon dunkel. Scheißegal.
Ach ja, wenn es dunkel ist, dann geht das.
Ja, voll.
Ja.
Gut, dann stelle ich dir jetzt meine Frage.
Ja, ich bitte darum.
So, jetzt möchte ich gerne wissen. Ne? Auch gut jetzt zum kommenden Sommer. Bücher. Das sind ja so Sachen, die liest man nicht mehr so oft im Ganzen. Also natürlich gibt es wahrscheinlich Leute, die diese Gewohnheit immer noch beibehalten haben, aber so die oder der Otto-Normalverbraucherin guckt ja eher Netflix.
Ja, es ist schrecklich, ne? Aber ich bin halt auch total so jemand. Ich lese so wenig nur noch. Ich habe schon echt ein richtig schlechtes Gewissen, schon seit Tagen komischerweise. Geht mir das im Kopf rum, dass ich kaum noch lese.
Ah, okay. Aber du liest doch schon manchmal, oder? Und wenn ja, was liest du denn?
Auf Klo.
Auf Titanic.
Na, ich habe zu Weihnachten zum Beispiel die Biografie von Michelle Obama geschenkt bekommen.
Becoming
Michelle Obama. Und da habe ich halt die ersten Seiten bis jetzt gelesen.
Ach so. Seit nicht so inspiring.
Ja, doch schon, aber ich bin auch mittlerweile, merke ich halt, dass meine Konzentration oder Geduld richtig krass herabgesunken ist. Ich merke das total. Einfach wahrscheinlich durch den dauernden Gebrauch von Handy und Laptop.
Mhm.
Und dass ich halt auch ganz schnell bin, wenn so ein Buch mich auf den ersten 10 Seiten nicht überzeugt, dass ich dann kaum noch die Geduld aufbringen kann, das dann auch zu lesen.
Ja gut, das kann ich aber verstehen manchmal. Natürlich, weil man denkt man sich, okay, es gibt so viele andere Sachen, mit denen ich mich beschäftigen könnte und irgendwie hat mich das jetzt nicht so gecatcht. Aber natürlich kommt es auch manchmal einfach erst später, ne?
Genau, und irgendwie bin ich eigentlich schon, wenn ich ein Buch toll finde, dann werde ich auch richtig süchtig nach dem Buch oder so. Dann lese ich das auch innerhalb von ein paar Tagen normalerweise ganz schnell durch oder so. Aber das habe ich wirklich in letzter Zeit echt ganz selten nur noch gemacht. Und ja, mittlerweile merke ich halt auch immer so, dass ich mit so den Büchern, die man sich oft dann aus diesen Bücherregalen holt, das ist so selten, dass man da mal ein gutes hat.
Du meinst so dieses Gratis-Dinger, ne?
Ja. Und da habe ich eigentlich auch aufgehört hinzugehen, weil ich da so selten mal einen Glücksgriff hatte.
Mhm.
Und auch so, ich habe halt gemerkt, wenn ich Bücher lese, dann muss ich die mir selber kaufen und selber gucken, was mich interessiert. Dann lese ich das auch. Aber ja, wenn man mal was geschenkt bekommt oder so, dann ist es schwierig oft, dass ich mich da zum Lesen bringe, ehrlich gesagt.
Ja, ich verstehe das auch. Vor allem, ich hole mir meistens, wenn irgendwie so schon auch eher theoretische Bücher, die, also jetzt keine Prosa oder so. Und dann ist es halt auch so, man muss sich da dann wirklich auf dieses Thema einlassen und man muss halt auch, natürlich muss man das auch bei einem Roman oder so, aber man muss halt wirklich konzentriert und aufnahmefähig lesen.
Genau, ja genau, sowas kenne ich auch halt irgendwie, Sachbücher oder sowas, das geht dann irgendwie oft noch besser, aber so Romane oder so ist echt schwierig geworden. Ich höre halt wahnsinnig viel Hörbuch, das mache ich ganz viel.
Ah ja.
Und das mache ich halt, das ist für mich dann halt richtig, ich spaziere ganz viel. Oder hab mir jetzt in letzter Zeit, angewöhnt habe ich es mir nicht, meine Fahrräder sind einfach im Arsch und ich habe keinen Bock, sie zu reparieren. Deswegen laufe ich halt in letzter Zeit ganz viel und da höre ich dann halt immer Hörbuch, was halt, oder Podcasts, das finde ich halt immer ganz geil eigentlich, weil ich dann so zwei Fliegen mit einer Klappe schlage, mhm. weißt du? So dieses sich hin, das ist ja auch ganz schlimm, dass ich mittlerweile immer das Gefühl habe, wenn ich mich hinsetze, um was zu lesen, dass ich da immer denke, wie ich verpasse was oder das ist ja Zeitverschwendung oder so. Und das ist ja das Verrückte, weil dann gucke ich doch wieder 5 Stunden lang YouTube.
Das ist so krass, sich einfach mal diese Ruhe zu nehmen und sagen, nee, das ist jetzt wichtig für mich. Ich tue jetzt mal wirklich was für mich. Ne?
Genau, genau. Und so vom früher habe ich habe als Kind und Jugendliche habe ich wahnsinnig viel gelesen. Ich hatte das, mochte das richtig gerne. Und da habe ich halt auch immer vorm Einschlafen 1-2 Stunden gelesen.
Mhm.
Und eigentlich habe ich schon lange vor, mir das mal wieder so anzugewöhnen, dass ich halt einfach sage, okay, ab jetzt gibt's abends keine Serien mehr oder keinen Laptop, sondern jetzt liest du. Ich wette, dann würde man in kürzester Zeit so viele Bücher lesen.
Voll.
Aber das ist dann so doof, weil dann bin ich wieder mit meinem Freund zusammen, dann gucken wir abends irgendwie unsere Serie, die wir gerade gucken oder so, da ist auch wieder nichts damit. So, es ist irgendwie total, schaffe ich es nicht, mir da so einen wirklichen Arschtritt zu geben.
Ja, ich kenne es selber. Ich finde es auch immer so, nein, ich lese jetzt so.
Genau.
Und dann ist es aber auch, was du meintest mit dieser Geduld. Dann lese ich so 6, 7, 8 Seiten. Ah gut, dann lese ich jetzt noch das Kapitel zu Ende. Und dann ist es so, puh, erledigt.
Ja,
gut.
Genau. Das ist total krass. Und das ist ganz schlimm, dieses Gefühl. Also ich merke das richtig, wie ich viel ungeduldiger bin als früher. Auch so, wenn mich sowas nicht sofort catcht, nicht sofort überzeugt, dann weg damit.
Ja.
Und da denke ich mir halt auch immer, wie krass ist das für die Kinder, die halt von Anfang an so aufwachsen.
Mhm. Voll. Oh Gott.
Ja. Weil ich meine, es gibt solche Familien und solche, aber natürlich wachsen Kinder vermehrt mit Smartphones und so auf. Aber es gibt ja auch wirklich Eltern, die halt andauernd ihren Kindern ein Smartphone oder ein Tablet oder sonst was geben.
Ja, um ruhig zu stellen. Ja, voll.
Genau.
Mhm. Oh Gott.
Ja, das ist schon echt krass.
Es geht zu Ende.
Ja, oder es entwickelt sich halt wirklich eine ganz andere Gesellschaft. So. Das ist halt einfach Fakt.
Na, allein was da auch irgendwie so mit so, was das auch für einen Schaden für die Augen ist und sowas.
Ja, da gibt's irgendwie auch irgendwie, mein Bruder meinte das letztens zu mir, dass man da halt auch noch gar nicht weiß, was mit den Augen passiert, wenn die dauernd so, weil ich glaube, dass es teilweise auch ein bisschen schädliches Licht ist, wenn man die Handys oder Laptops so ganz hell macht.
Mhm.
Und dass man noch gar nicht weiß, wie die Augen da nach jahrelangem Gebrauch drauf reagieren und sowas. Also, keine Ahnung, das sind halt so Sachen, die weiß man noch nicht. Das ist genauso, wie man nicht weiß, ob dann Handystrahlung oder generell diese dauernde Strahlungsbelastung, was die macht.
Mhm.
Ja.
Ja, aber Handys gibt es ja jetzt auch schon seit 2000.
Ja.
So seit 2000 hat doch eigentlich fast jeder ein Handy.
Ich sogar noch früher.
Sogar
noch früher. Ja, genau. Ich glaube, es ist halt jetzt vor allem auch mit diesem dauernden Internet, also WLAN mhm. oder so. Und dann gab es ja auch viel Diskussion um dieses 5G-Netz, was ja auch nochmal, glaube ich, eine andere Strahlungsbelastung ist oder so. Ja, und dann gibt's ja auch sowieso immer so solche Diskussionen oder so, dass Google irgendwo raufschießen wollen auf einen Planeten oder auf einen Satelliten oder so, dass man auf der ganzen Welt dauerhaft WLAN hat. Und das gibt ja eben so Leute, die körperlichen Schmerz fühlen, wenn so Elektrosmog um die rum ist.
Wirklich?
Ja. Und für die wäre das der Untergang quasi.
Ach krass.
Ja. Also es gibt dafür halt irgendwie, man kann das irgendwie nicht beweisen, woher das kommt, dass die Schmerzen haben. Aber es gibt es auf jeden Fall.
Naja, ist wahrscheinlich irgendwas Energetisches.
Ja, genau. Ja.
Aber das ist natürlich immer gleich so.
Ja, also, aber die empfinden da halt wirklich, ich glaube, das sind halt selber keine ESO-Menschen oder weiß ich nicht, aber die empfinden, da kriegen da richtig hart Kopfschmerzen oder weiß ich nicht was.
Ach, okay.
Ja, Das ist schrecklich, auf jeden Fall.
Wie, und Elektrosmog wäre einfach, wenn da überall ständig WLAN wäre.
Ja, oder Handystrahlung oder generell von so elektrischen Energeten, Geräten, elektrischen Geräten geht ja irgendwie irgendwas aus.
Mhm.
Ja. Ja, ja, ja.
Naja, dann sagen wir mal back to the book.
Ja, ich würde mir das schon irgendwie wünschen. Ich kann immer total gut lesen im Urlaub, wenn ich wirklich irgendwo am See bin oder so, dann lese ich auch gerne und viel. Aber ich muss mir halt wirklich immer, ja, einfach Bücher suchen, auf die ich echt richtig Bock habe. Und ja, manchmal irgendwie, ja, in letzter Zeit muss ich auch sagen, habe ich nicht mehr so ein Buch gefunden, wo ich gedacht habe, boah, geil, ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht.
Ja, natürlich.
Hatte ich irgendwie in letzter Zeit nicht. Und gerade bin ich halt auch so vermehrt auf der Suche nach Romanen von Frauen, weil ich mir halt denke, so okay, ich habe lang genug Sachen von Männern gelesen. Ich will irgendwie mehr Frauen rum, einfach Bücher von Frauen lesen und oder hören. Und bei Audible zum Beispiel, da bin ich Mitglied für Hörbücher, ist es teilweise richtig schwer, gute Bücher von Frauen zu finden oder deren Auswahl ist da wahnsinnig klein. Also es gibt dann halt so historische Romane, natürlich immer mit viel Liebe oder so, was mich halt einfach nicht interessiert. Oder halt dann so diese ganz Liebesschnulzen oder so. Aber es gibt kaum Bücher von Frauen bei Audible eben, die ich in irgendeiner Weise ansprechend finde.
Es gibt ja auch in der Bibliothek, ich bin öfter jetzt in der Bibliothek gewesen, und da gibt's dann ja auch so eine ganze Abteilung Frauenromane oder Frauenbücher.
Ja, ja, ja.
Und man sich auch denkt, was soll das sein?
Ja, und vor allem sind es dann so Liebesgroschenromane.
Ja, genau.
Oder so ein Scheiß, wo es um Shopping und weiß ich nicht was geht. Ja, nervig. Richtig nervig.
Hera Lind, das Supervibe.
Oh Gott. Oh Gott. Ganz schlimm. Hera Lind oder heißt sie Dora Held? Egal, Hera Lind, glaube ich. Von der gibt's bei YouTube ganz viele Hörbücher. Und ich habe die früher immer zum Einschlafen. Manchmal habe ich da zum Einschlafen einfach so richtigen Schrott gehört. Auch gerne mal so Frauenromane, wie man eben sagt. Und das ist die sexistischste Kacke, die man sich vorstellen kann. Das ist so krass. Und das sind halt dann aber Frauen, die auch gar nicht merken, was sie da schreiben.
Ja,
so. Das ist irgendwie ganz. So Frauen, die erst zu sich selber finden, wenn sie ganz viel abgenommen haben und äußerlich schön sind und so ein Mist. Oder wenn sie dann die Liebe ihres Lebens finden und so. Es ist richtig ätzend.
Hattest du mir nicht letztens von diesem einen Roman erzählt, von dieser, wie heißt die, Julia, irgendwas, die da
ja, genau.
bei Neo Magazin Royale auch.
Genau, die da mit irgendwie bei dem.
Die da auch die Gags schreibt und so.
Genau, genau.
Ich weiß immer nicht
ihren Nachnamen auch gerade vergessen.
Julia, immer Julia Siegel sagen, aber so heißt sie nicht.
Nee. Genau, die hat einen Roman rausgebracht.
Das Leben ist eines der härtesten.
Genau, ja, genau. Und ich glaube, der könnte ganz cool sein, weil da halt eben so, ja, wie gesagt, habe ich ja letztes Mal schon erzählt, eine Frau im Mittelpunkt steht, die man niemals als
eine Frau über 40, ne?
Eine Frau über 40, ja. Die sonst halt niemals die Hauptfigur eines Romans wäre. Und deswegen ist es, glaube ich, total cool. Und den will ich unbedingt lesen. Gut, dass du es nochmal sagst, ja. Den will ich auf jeden Fall lesen. Ja.
Na, aber wenn man sich halt auch so diese ganzen Bestsellerlisten anguckt, das sind schon auch vermehrt einfach diese ganzen Krimi-Geschichten.
Ganz viel Krimi, ja.
Dann dieser, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, aber dieser Olbeck oder dieser französische Typ, der auch sehr umstritten ist. Ich würde es nicht lesen.
Ich weiß gar nicht, um was da geht. Erklär mich auf.
Na, ich weiß nur noch, dieser letzte Roman, der so ein Hit war, der wurde dann auch am Hamburger Schauspielhaus inszeniert, Unterwerfung.
Ja, ach ja.
Also, die Story an sich, keine Ahnung, vielleicht ist das ein Zukunftsszenario. Aber was mich halt einfach so gestört hat, war, dass die Hauptfigur so ein alternder Universitätsprofessor ist. Weiß ich nicht, über 60. Aber natürlich die geilsten Love Affairs mit jungen Studentinnen hat. Und ach, und die kommen dann immer alle so zu ihm. Und er hat so ein ganz geiles, erfülltes Sexleben. Und das war halt auch eines der großen Punkte dieses ganzen Romans. Und ich dachte mir halt so, ich habe keinen Bock mehr auf diese Altmännerfantasien.
Ja, das nervt. Eben, genau aus dem Grund, ja, suche ich ja auch echt wirklich mittlerweile im, es gibt eigentlich ganz viele Bücher von Männern, die mich echt interessieren würden, aber ich denke mir gerade so, nee, ich habe keinen Bock, weil ich brauche irgendwie mal anderen Einfluss, so. Ja, muss man sich irgendwie mal schlau machen.
Ja. Na, es gibt ja auch prozentual einfach mehr männliche Autoren. Ja,
viel, viel größerer Anteil. Und wenn, haben halt dann Frauen wirklich so ihre Nische gefunden bei diesen beschissenen Frauenromanen, also wie du schon gesagt hast, so Frauenromane.
Ja, was gibt's denn für große Autorinnen? Sibylle Berg, also jetzt im deutschsprachigen Raum, Sibylle Berg und Elfriede Jelinek. Julie C.
So. Ja gut, das sind aber alles auch so Theater.
Auch, aber auch die, also die haben auch Romane.
Also ich glaube, es gibt schon sehr viel, aber ich muss ehrlich sagen, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich muss mich da halt erstmal reinfinden.
Auf jeden Fall. Das sind halt so die Bekannten, finde ich.
Ja, aber jetzt auch nicht als Romanautorin.
Doch, doch, schon auch.
Ja.
Also Sibylle Berg auf jeden Fall, Julie C. hat auch ganz viele Romane und Jelinek hat ja auch zum Beispiel die Klavierspielerin.
Julie C.,
oder
was
sowas.
Hat die denn? Was, das kommt mir auch bekannt
irgendwas
vor.
Spiel und irgendwas, naja. Zum Beispiel, keine Ahnung.
Ja, da muss man sich auf jeden Fall reinfinden. Das ist ja genauso wie mit weiblichen Regisseurinnen oder ja, für Filme oder sonst was. Ja. Ja, ja.
Gut.
Na, dann stelle ich mal wieder eine Frage.
Ich bin ganz Ohr.
Eine Lüge, die du kürzlich erzählt hast.
Ich lüge nicht.
Das war eine Lüge.
Nee, ich habe mir da wirklich Gedanken drüber gemacht. Und das Ding ist nämlich, irgendwann vor ein paar Monaten habe ich mal so ein, ich höre mir immer ganz gerne TED-Talks an auf YouTube. Ne? Und da ging es in dem einen TED-Talk um halt auch so um so White Lies, so Notlügen quasi. Und das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, weil da halt gesagt wurde, dass auch so Notlügen, wenn du die einfach in dein Leben reinflechtest, das hat halt einen Einfluss auf dich und auf dein ganzes, irgendwie auf deine ganze Energie, die du so dem Leben gegenüber hast und die du auch so ziehst, weil du dann halt einfach immer nicht, also nicht immer, aber immer, wenn du halt so eine Notlüge anwendest, das ist halt was Unwahres ist und das macht halt trotzdem was mit dir. Und irgendwie hat mich das sehr zum Nachdenken gebracht und ich versuche einfach auch gar nicht, also ich versuche nicht zu lügen und ich wüsste jetzt auch nicht, wann ich aktiv, bewusst das letzte Mal gelogen habe, vor allem im Freundeskreis, wenn, dann vielleicht eher so berufliche Sachen, dass man halt irgendwie sagt, ja, da kann ich nicht oder sowas. Mhm. Wenn man zum Beispiel zu einem Vorstellungsgespräch und weil ich da keinen Bock hatte, sondern das ist halt irgendwie dann irgendwann zu einem anderen Termin oder sowas. Und aber ich, also wenn, dann sind es halt eher Notlügen, aber das versuche ich mir halt auch wirklich abzugewöhnen.
Ja, ich kenne sowas halt auch, oder dass man so, weiß ich nicht, so gerade bei Smalltalk oder so, da lügt man ja immer wahnsinnig viel irgendwie.
Auch
so.
Wenn man nicht so ins Detail gehen möchte.
Genau,
und so,
wie
ja.
geht's dir gut? Oder letztens, ich kann immer überhaupt nicht damit umgehen, wenn zu mir jemand sagt, hey, du siehst gut aus, dann sage ich automatisch immer, hey, du auch. Oder ich sage ganz oft, wenn jemand sagt, boah, das ist ja ein cooles Teil, so richtig amerikanisch, was du da trägst, dann sage ich auch, hey, du hast aber auch geile Schuhe. Ganz schlimm, ich weiß nicht, warum ich das mache, aber ich weiß, dass es für mich immer ganz schwierig ist, wenn ich ein Kompliment bekomme. Das ist für mich wie so, oh Gott, oh Gott. Und dann muss ich ganz schnell irgendwas zurücksagen. So, ich kann das einfach nicht annehmen und ich weiß, und dann nur zu sagen so, oh, danke schön, da komme ich mir mal ganz komisch vor. Da wende ich immer ganz viele Lügen, glaube ich, an.
Mhm. Ja, so in so Smalltalk, glaube ich, ja, voll. Weil auch dieses, wie geht's dir gut? Ach, die Frage kann man sich auch einfach schenken.
Ja, ja, total. Ja, aber ich finde das total interessant, was du erzählst, so, dass es so einen krassen Einfluss auf sein Leben hat, wenn man viele Lügen anwendet oder so. Also es gibt ja auch ganz, ganz viele Leute, die wahnsinnig, wahnsinnig viel lügen.
Mhm.
Und wo man das auch oft schnell merkt oder auch spürt.
Ja, eben. Ich glaube, das spürt man nämlich halt auch.
Ja. Ja, es ist echt verrückt. Aber ich meine, das ist ja auch fast wie so eine Krankheit bei manchen Leuten.
Mhm.
Was ich auch interessant finde, dass man das ja auch wirklich, wenn man darauf geschult oder trainiert ist, es ja auch Menschen ansehen kann, wenn sie lügen. Einfach weil unser Gehirn darauf gepolt ist, das nicht zu lügen. Und dass sich deswegen das meistens halt oder in 99% der Fälle dann irgendwie körperlich bemerkbar macht auf irgendeine Art und Weise.
Ja, ich habe das mal gehört, man guckt irgendwie dann so nach entweder rechts oder links oben mit den Augen. Man guckt irgendwie so nach, ich glaube nach rechts, wenn du jemanden was fragst und die Person muss erstmal so kurz überlegen und guckt so nach rechts oben mit beiden Augen, dann kannst du dir sicher sein, dass es eine Lüge ist.
Ja, gar nicht mal sowas, also weil sowas kann auch einfach passieren, wenn man überlegt oder so, aber das sind halt meistens, gibt's halt so kleine Anzeichen, sagen wir mal ein kurzes Schulterzucken oder ein Blinzeln oder der Mund verzieht sich und wenn sich viele von diesen Faktoren zusammenkommen, dann ist es halt, dann kann man meistens sagen, es ist eine Lüge.
Mhm.
Also gar nicht mal, wenn nur eins von diesen Zeichen erfüllt ist, kann man es irgendwie nicht ganz sicher sagen. Aber wenn sich halt verschiedene Merkmale zusammenkommen, dann kann man davon ausgehen, dass es eine Lüge ist. So ist es ist wohl, habe ich das mal gelesen.
Bist du jetzt Bodyreaderin?
Nee, aber ich finde sowas schon ein bisschen interessant ist auf jeden Fall. Also ich habe mir da mal ein paar Videos auf YouTube zu angeschaut.
Ja, yes. Ja?
Weil jetzt natürlich auch, es ging da vor allem immer viel um dieses Leaving Neverland, wo dann ganz viele Psychologen oder halt eben so auch so Körperleser, Leserinnen dazu gesprochen haben, ja.
Ah, okay.
Hast du immer noch nicht gesehen, ne?
Nein.
Ach so, man kann es jetzt, es lief ja auf ProSieben, aber ich glaube, man kann es da nicht ansehen in der Mediathek, meinte irgendjemand.
Nee, eben.
Ja.
Ich weiß auch nicht, also ich glaube, man kann es irgendwie streamen irgendwo, aber ich muss mal gucken, aber ich habe auch irgendwie so ein bisschen.
Ist genervt jetzt.
Nee, nicht genervt, aber ich. Ist natürlich auch harter Tobak.
Ja,
ne?
Ja, das verstehe ich auch. Es gibt ja irgendwie jetzt auch auf Netflix so eine Serie über diese Maddie McCann, die verschwunden ist.
Ah, Madeline, ja.
Madeline, genau. Und das will ich mir zum Beispiel auch nicht anschauen.
Mhm.
Weil, ja. Ich glaube, dass das ganz schrecklich ist.
Aber man weiß doch immer noch nicht, was mit der passiert
ist. Nö, man weiß es nicht. Ich glaube, bei dieser Doku kommt so ein bisschen raus, dass man vermutet, dass die halt von so Sex-Traffickern geklaut wurde, weil anscheinend da weiße, junge Mädchen ganz viel wert sind.
Oh Gott.
Ja, und dann
Das war ein Kind.
Und wahrscheinlich, keine Ahnung, wahrscheinlich die pumpen die ja dann ganz schnell immer mit Drogen voll oder machen die abhängig. Ja, also das ist, man kann sich das gar nicht vorstellen, man mag sich das gar nicht ausmalen, was da passiert ist oder wie man da als Eltern Ruhe finden will in seinem, oder findest du nicht, wahrscheinlich.
Aber eine gute Sache, die ich empfehlen kann auf Netflix, wer sich diese Doku über Madeline McCain nicht angucken möchte, ist die Serie Afterlife.
Ah.
Die ist sehr lustig, die ist von diesem Engländer, der auch eigentlich The Office, aka in Deutschland bekannt als Stromberg, geschrieben hat. Richard Gervais oder sowas heißt er.
Ach cool, weil ich brauch mal wieder was
und
Neues.
Und die ist so geil.
Ach geil, oh,
die
cool.
Ist halt so bitterböse.
Oh, da freue ich mich.
Der ist halt, das ist halt so schonungsloser, ganz düsterer Humor.
Geil.
Das macht Spaß, ja.
Also wurde Stromberg quasi dann so
ins Deutsche übersetzt. Mhm.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Mhm. Genau.
Geil. The Office könnte man sich ja dann auch nochmal anschauen.
Ja, voll.
Geil. Okay, vielen Dank für diesen goldenen Tipp.
Mhm.
Ach ja, schön. Hm,
dann
kommen wir, ach so, wer ist denn dran?
Ich bin dran.
Du bist dran, ja.
So, das passt eigentlich auch gut zum Festival-Topic. Wir schließen den Kreis. Das ist unsere Festival-Folge heute. Was ist denn dein liebster Rauschzustand? Kann ja alles sein. Kaugummi kauen.
Mein liebster Rauschzustand. Na, was ich irgendwie immer ganz gerne mag, wenn man so leicht angetrunken ist, überhaupt nicht voll besoffen, das mag ich nicht. Aber wenn man so leicht angetrunken ist und bei allen so die Schamgrenze fällt, das ist für mich immer so ein perfekter alkoholischer Rauschzustand, wenn vor allem dann so Leute, die sonst irgendwie so ein bisschen zugeknöpfter sind oder so, wenn die dann so richtig derb werden oder irgendeine Scheiße machen, das mag ich immer total gern.
Hauptsache, die Leute werden dann nicht so sind so total spießig und dann werden sie so total
das gibt's
übergriffig.
Auch. Ja, das gibt's auch. Das gibt's auch. Aber ja, einfach wenn so die Schamgrenzen fallen oder wenn die dann so, wenn dann auch gerade solche Leute irgendwie so Sachen erzählen aus ihrem Leben oder dann so krasse Sexgeschichten rauslassen oder so, das finde ich immer total lustig.
Also schon Alkohol auf jeden Fall.
Ja.
Und welcher Alkohol am liebsten so?
Na, ich bin schon so ein Long-Drink-Drinker.
Ah ja, okay.
Ne? Ich trinke gern mal hier so ein Wodka mit irgendwas oder Gin mit irgendwas.
Mhm, mh.
Ja, so. Das sind ja so meine Favorites. Oder auch, wie wir alle wissen, habe ich ja die Sektsucht.
Ah ja.
Und sonst, ich meine Drogenkarriere ist ja eigentlich zu Ende. Ich habe einmal LSD probiert, würde ich nicht nochmal machen. Das war es war schon ein faszinierender Rauschzustand, aber ich war nie jemand, der für so Opiate oder solche Sachen, so psychedelische Sachen zu haben war, gar nicht. Ich bin überhaupt kein Fan von psychedelischen Drogen. Macht mir eher Angst.
Ja, kann ich verstehen.
Und so ist es halt bei LSD auch, wenn man so ein wahnsinniges Vertrauen in alles hat, dann hat man da bestimmt Spaß. Aber ich bin halt jemand, der dann rational immer noch irgendwas versucht, sich zu erklären. Und das hast du halt bei LSD nicht. Und das kann einem dann einfach Angst machen.
Du brauchst halt so einen total entspannten Grundzustand dafür,
genau.
Ne?
Ja, und ja, genau. Und wenn du eh ein Mensch bist, der viele Sorgen sich macht oder sich viele Gedanken macht, dann kann das schwierig sein.
Ja,
Und als ich so, ja, jünger war und so mit Ecstasy oder sowas angefangen habe, da war das schon richtig toll. Aber das war ganz am Anfang. Heute wäre das überhaupt nicht mehr so. Aber da, wenn du da das erste Mal so wirklich, da liebst du ja alle Leute und so. Und das kann schon echt ein ganz tolles Gefühl sein und ganz schön.
Das Ding ist halt nur, das wird halt meistens nie wieder so geil wie beim ersten Mal, ne?
Das würde ich gar nicht sagen. Also ich hatte irgendwie so mein erstes Jahr, wo ich damit angefangen habe, da war das fast jedes Mal so, wenn ich das genommen habe. Also deswegen kann ich das gar nicht so sagen.
Okay.
Und dann kam aber irgendwie eine Phase, wo ich das schon noch toll fand, aber lang nicht mehr dieses, du hast ja so ein Gefühl von unendlicher Liebe dann zu allen Menschen. Deswegen ist es ja eigentlich auch ganz schön, wenn die Leute drauf sind, weil es gibt keine Aggression, es gibt keine Gewalt, wie halt bei Alkohol oder so. Und ja, das habe ich aber, hätte ich heute überhaupt nicht mehr. Aber das war schon sehr schön. Mein jetziger Rauschzustand ist wahrscheinlich, meditieren oder sowas. Das kann natürlich schon auch, das ist ja auch ähnlich wie vom Gehirn her, wie wenn man Drogen nimmt oder so. Und da, wenn man sich wirklich entspannen kann und so, kann das auch schon richtig schön sein. Weißt du was, ich hätte mal wieder Bock auf eine Massage. Ich habe mir letztens gedacht, ich gönne mir mal wieder, dass ich irgendwo mich massieren lasse. Ich glaube, dass das total geil sein kann.
Auf jeden Fall. Das Ding ist halt, ich habe einmal so eine Thai-Massage machen lassen, mir gegönnt. Das war schmerzhaft.
Eieiei.
Ich glaube, man müsste, also ich weiß es nicht, ob es jetzt an der Massagetechnik lag oder ob es halt einfach generell so ist, dass man sich halt erstmal so ein bisschen auch in dieses Massieren reinfinden muss, weil natürlich ist man ja eher generell relativ verspannt.
Ja.
Und das muss natürlich auch erstmal aufgebrochen werden quasi. Ja. Und ich glaube dadurch, dass es dann, wenn man es nur einmal macht, weiß ich halt nicht, also gut, bei der Thai-Massage war es jedenfalls so. Ich weiß nicht, ob das auch bei anderen Massagearten so ist. Es war eher schmerzhaft und danach dachte ich einfach nur, ein Glück ist das jetzt vorbei.
Ich habe mal das auch schon jahrelang her, habe ich mal eine Massage gemacht und die war total geil.
Ah, okay.
Also es gibt da, glaube ich, schon auch so Unterschiede, weiß ich nicht.
Ja gut, das kann ich mir auch vorstellen.
Übrigens, ich war auch mal im, hier Liquid Rom heißt das, glaube ich, in Berlin. Das ist ja auch wie so ein Wellness-Tempel und die haben irgendwie so ein Becken. Wenn man sich da reinlegt, dann schwebt man so richtig. Das ist auch richtig geil und dann gibt's da noch wie so Unterwassermusik und so. Das war auch richtig geil.
Hä, ist das so mit ganz viel Salz im Wasser oder was?
Ich habe keine Ahnung, aber man schwebt da so richtig. Das ist ganz komisch, ganz komisches Gefühl. Ist auf jeden Fall geil.
Hm.
Und dann eine Bekannte von mir hat ja letztens mit ihrem Freund zusammen eine Tantra-Massage gemacht.
Aha.
Also nicht, dass sie sich gegenseitig massieren, sondern jeder war in einem anderen Raum und wurde massiert. Ich fand das total interessant. Und die geht 3 Stunden lang.
Aha.
Also das ist echt krass. Also es ist richtig ermüdend, glaube ich. Und natürlich sollte der Finish so ein Orgasmus sein, muss aber nicht sein. Kann ja auch niemand erzwingen, so ungefähr. Und ja, das ist aber, glaube ich, schon komisch, weil du machst es natürlich mit einem Fremden und sie hat es mit einer Frau gemacht, nicht mit einem Mann. Und die andere Person, die dich massiert, ist auch nackt.
Aha.
Und ja, also man baut da schon auch eine Verbindung irgendwie auf zu dem, der dich halt massiert. Und sie meinte, es war so ein bisschen komisch für sie, weil sie hatte eine Frau, die so um die 60 war und sie hat halt sofort an ihre Mutter gedacht. Und das ist natürlich dann so ein bisschen scheiße so. Und sie konnte sich dann halt überhaupt nicht gehen lassen.
Ja, okay. Wie, aber wird man auch an den Geschlechtsteil massiert?
Ja, klar, natürlich. Ah, die hat richtig ordentlich G-Punkt-Massage gemacht.
Im Scheidal?
Na klar.
Ach so.
Ja, da geht's richtig zur Sache.
Oh.
Ja, da geht's richtig zur Sache. Und irgendwie Tantra ist ja auch so eine Sache, die mich echt total interessiert oder die ich auch faszinierend finde so, aber ich wüsste nicht, ob ich das auch so geil finde mit halt einem Menschen, der mir vollkommen fremd ist und den ich dann vielleicht noch nicht mal sonderlich anziehend finde.
Ja, das ist halt die Sache, ne? Da muss man halt einfach richtig abschalten dann. Ja, aber genau. Ja.
Aber grundsätzlich, 3 Stunden ist schon auch echt lang. Das ist schon auch echt lang.
Wie viel kostet sowas denn?
Und ich glaube, sie meinte irgendwie sowas um die 150 Euro oder so.
Ja, gut.
Oder ein bisschen mehr sogar. Ja, klar, ist natürlich teuer.
Kostet.
Ja. Aber ja.
Gut, hast ja auch irgendwann wieder Geburtstag.
Dann krieg ich von dir eine Tantra-Massage.
Schöne Tantra-Massage. So, ich mach dir das.
Oh Gott, bitte nicht. So, das ist ja auch so. Anfang 20 schenkt man sich einen Stripper und Anfang 30 eine Tantra-Massage. Ja, naja. Was ist denn dein liebster Rauschzustand?
Muss ich ehrlich sagen, so wenn man so Hash-Brownies, die richtige Konzentration, also von halt THC, also nicht zu viel, dass man halt so einfach so total entspannt ist, sich aber irgendwie ganz gut auf Sachen konzentrieren kann, sich irgendwie so in so eine Sache so ein bisschen verlieren kann, aber nicht halt dieses hat, wenn man zum Beispiel einen Joint raucht, dann ist man, also kenne ich das halt, dass ich dann erstmal so ein bisschen so und ich will mich hinlegen. Aber dass man halt einfach total noch irgendwie so total aktiv ist, alles cool, man ist halt einfach so ein bisschen breit. Aber halt auch nicht so, dass man in so einen komischen Zustand kommt von wegen, oh Gott, das ist irgendwie alles komisch, sondern es ist, wenn es genau die richtige Menge ist, es hält dann über so ein paar Stunden an und dann ist auch wieder gut so. Und ja, das finde ich richtig angenehm.
Ja, ich spreche ja schon lange davon, dass ich mal gerne so ein aufputschendes Gras hätte.
Mhm.
Hatte ich aber noch nicht. Und ja, okay, ich meine, das fand ich auch immer richtig geil. Das hatte ich auch aber auch erst, weiß ich nicht, 5-mal in meinem Leben, wenn du so einen richtigen Lachflash hast vom Kiffen. Das mag ich schon auch gerne.
Ja, das gibt's, glaube ich, das hat man, wenn man so anfängt zu kiffen. Ich weiß nicht, ob man das so...
Nee, weiß ich nicht. Ich hatte das, ich glaube, das kommt schon auch aufs Gras einfach an.
Ja, das kann natürlich auch sein.
Ja. Das hätte ich gern mal wieder. Weil wenn ich kiffe, habe ich da echt habe ich nichts von.
Ja, gut, das ist natürlich doof.
Ja.
Ich kann noch was Lustiges zum Abschluss erzählen.
Was denn?
Wenn euch allen mal langweilig ist, dann gebt mal auf YouTube ein Big Brother Russia.
Oh Gott.
Das ist so krass.
Nein, erzähl.
Die sind, also ich habe mir letztens so ein Best-of angeguckt. Die sind sich nur am Kloppen.
Nein.
Die sind so aggro.
Das gibt es dann mit englischen Untertitel, oder was?
Ne, da brauchte man keine Untertitel. Ne, das war keine ganze Folge. Ich habe mir so eine Best-of-Compilation angeguckt auf YouTube. Das war so krass. Die haben sich einfach, also Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, Frau gegen Mann, alles. Massenschlägerei, alles.
Oh Gott.
Getränke ins Gesicht, Teller mit Essen ins Gesicht, alles.
Ich liebe ja eh diese Drunk Russian Compilations. Das sind eh die geilsten.
Das ist was. Oh, yeah. Also ich frage mich halt, bei diesem Big Brother habe ich mich halt gefragt, wie krass ist denn deren Aggressionspotenzial? Muss man da einfach nur einmal buh machen und die drehen durch? Weil so schien das da.
Wahrscheinlich.
Immer für eine Überraschung gut.
Immer was los.
Mm. Ja, damit wären wir jetzt auch schon fast wieder am Ende, weil ich meine...
Aber weißt du, was krass ist? Es gibt ja jetzt auch eben diese Love Island oder so. Darüber haben wir ja jetzt auch schon mal viel gesprochen, oder? Weißt du, was ich meine? Love Island, diese Reality-Show?
Wo alle nackt sind?
Nee, das ist Adam und Eva.
Ah ja.
Aber Love Island ist eben halt auch, wo sie die alle so irgendwie in so ein Haus sperren und dann sollen halt möglichst viele poppen.
Ach ja.
Mhm. Und ich glaube, es kommt aus England und da gab es jetzt wirklich, ich weiß nicht, wie lange das da schon läuft, aber dass sich jetzt wirklich mehrere schon nach einer Sendung selbst das Leben genommen haben.
Nein.
Ja, und das ist schon auch krass, weil halt ganz viele mit diesem plötzlichen Ruhm, den sie dann irgendwie halt auch bekommen, nicht umgehen können. Und vor allem nicht damit umgehen können, wenn dieser Ruhm auf einmal abebbt. Und dass die halt natürlich während der Sendung schon psychologisch betreut werden, aber halt danach nicht mehr, was irgendwie auch anscheinend einfach wirklich notwendig ist. Und das ist schon auch krass, Boah. Wie man halt mittlerweile, ja, ich meine, gut, dass Menschen, die in irgendwie so Shows waren, dass die danach oft richtig fertig sind, das weiß man ja schon länger irgendwie. Gibt's ja auch so DSDS-Stars, die gewonnen haben und dann weiß ich nicht mehr. Das ist schon auch eine richtig harte Erfahrung, glaube ich. Ja.
Auf jeden Fall, aber das ist ja Next Level.
Das ist echt Next Level, ja. Ja, da tritt, glaube ich, auch gerade so ein bisschen so eine Diskussion los, wie man damit umgehen soll.
Ja, abschaffen.
In Zukunft. Ja.
Also, ich meine, das bringt ja niemandem was.
Ja, da ist halt dann aber auch der Grad, was ist dann noch erlaubt, was ist nicht erlaubt, das kann man ja auch nicht sagen. Da müsstest du alles verbieten.
Naja, gut, aber ich verstehe den Punkt, aber ich meine, das ist ja halt einfach, es ist ja in keiner Weise irgendwie bereichernd für irgendwen, das ist ja wirklich nur Scheiße. Was ist das Konzept dahinter? Ich meine, man muss das Konzept dahinter ja auch hinterfragen und das ist ja kein menschenfreundliches Konzept, das ist ja total auf Ausbeute basierend.
Ja. Gut, ich glaube, es gibt auch viele Leute, die da mitgemacht haben und die gesagt haben, für sie war das das Tollste ever, weil sie halt auf einmal ganz viele Follower bekommen haben, weiß ich nicht was.
Ja, da ist
sonst
das
was.
Das ist natürlich einfach die Frage, in was für Kategorien denkt man und was ist wichtig, ne? Und wenn halt Leuten sowas wichtig ist, ja natürlich. Und das ist, da entwickelt sich ja auch alles hin irgendwie.
Ja, ja,
wie
genau.
Viele Follower hast du? Das ist halt nur einfach am Ende deines Lebens nicht wichtig. Oh Gott, was rede ich da? Ich rede so, ne? Aber es ist auch so.
Du, ich auf ein Sterbebett werde sagen, ich hatte bei Instagram 12 Follower. Und das war wichtig im Leben.
Ja. Und dann, wenn kurz bevor du stirbst, ziehen alle diese 12 Follower an dir vorbei.
Ja, aber guck mal, wir werden auch sagen, wenn wir sterben, hey, wir haben einen Podcast gemacht und dem haben unsere besten Freunde gehört. Und dafür hat sich's gelohnt.
Na, manchmal haben wir 50 Klicks. Du, wer sind denn die ganzen Leute, frage ich mich. Ich habe nicht so viele Freunde.
50? Habe ich auch nicht.
Also keine echten.
Ja, wer mag das sein?
Wer seid
Aber
ihr?
Es kommt, manchmal kriegen wir ja auch einen Daumen runter bei den Videos.
Da habe ich noch nicht gesehen.
Doch, habe ich schon gesehen.
Wer soll das sein? Deine Hallo, Mutter. Wer war das? Bam, bam.
Sollen sie schon mal melden?
Disliken kann jeder. Selber machen, sage ich.
Hater, wo sind die Hater? Naja.
Ja,
gut, so viel auch von uns. Tschüss, lieber Hater.
Tschüss, ich hab Hunger.